Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Sina Fröndrich. Herzlich willkommen.
Yeah. We definitely need to move faster than the airport, that's for sure.
Wir werden mehr Tempo machen als der neue Hauptstadtflughafen, sagte Tesla-Chef Elon Musk gestern Abend in Berlin. Kurz zuvor hatte er angekündigt, dass Tesla eine neue Fabrik in Brandenburg bauen werde, in der Nähe des Flughafens BER bis 2021. Was dazu schon bekannt ist und wie die Entscheidung aufgenommen wird, das ist gleich unser Schwerpunktthema. Außerdem in der Sendung, die Grünen wollen sich auf ihrem Parteitag am Wochenende mit einem Recht auf Wohnungstausch befassen. Was würde so ein Recht bringen? Wir haben uns umgehört und schauen auch auf Tauschbörsen, die es schon gibt und wie diese angenommen werden. Brandenburg ist ein großes Flächenland. Wir haben Platz, sagt Ministerpräsident Dietmar Woidke. Und diesen Platz nutzt nun der US-Autobauer Tesla mit einer neuen Fabrik im Berliner Speckgürtel, wo es zugegeben eigentlich nicht mehr ganz so viel Platz gibt. Woidke freut sich über die geplante Fabrik, die um die 7000 Jobs bringen könnte. Vanja Budde mit weiteren Einzelheiten.
I actually have an announcement that we've decided to put the Tesla Gigafactory Europe in the Berlin area.
Die Überraschung war gelungen. Tesla-Chef Elon Musk kündigte gestern Abend bei einer Gala in Berlin an, die künftige Gigafactory für Europa in Brandenburg anzusiedeln. Vor den Toren Berlins will er zunächst einen künftigen Kompakt-SUV bauen, aber auch Batterien und Antriebe. Bis zu 7000 zukunftsträchtige Jobs für Brandenburg, hunderte neue Stellen auch für Berlin, wo ein Tesla-Entwicklungszentrum entstehen soll. Der Jubel ist entsprechend groß. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier nannte die Entscheidung einen großartigen Erfolg für den Standort Deutschland.
Weil wir damit auch einen Meilenstein erleben im Hinblick auf Elektromobilität und Batteriezellproduktion. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt die Chance haben, zu einem wichtigen internationalen Zentrum in diesem Zukunftsbereich zu werden.
Über Subventionen für das US-Unternehmen sei bisher nicht gesprochen worden, sagte Altmaier auf Nachfrage.
Klar ist, dass Tesla, wenn es in Deutschland investiert, wenn es hier Arbeitsplätze schafft, genauso behandelt werden wird wie alle anderen Unternehmen im Bereich von Automobil und Automotive.
Nach Ansicht des Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen wird mit der Entscheidung von Elon Musk die Elektromobilität in Deutschland mehr Fahrt aufnehmen als bei 100 Kanzlergipfeln. Darauf setzt auch Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Popp. Konkurrenz belebe das Geschäft, sagte sie im RBB.
Wir wissen, dass die deutsche Automobilindustrie sich ein bisschen schwer tut damit, weil sie nicht früh genug damit angefangen hat. Insofern hoffe ich tatsächlich darauf, dass hier auch Synergien entstehen, dass man hier auch zusammenarbeitet und eben natürlich im Wettbewerb die besten Lösungen für eine klimafreundliche und digitale Mobilität entwickelt.
Die Metropolregion Berlin-Brandenburg, die sich in Zukunft noch intensiver gemeinsam vermarkten will, hat damit andere europäische Länder und auch deutsche Konkurrenten wie Niedersachsen oder das Saarland aus dem Rennen geworfen. Gefragt, warum nach einem Jahr intensiver und geheimer Verhandlungen die Wahl auf Brandenburg gefallen sei, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke im RBB.
Die Dichte an Universitäten und Hochschulen hier in der Region, also Wissenschaft und Bildung, ist ganz klarer Investitionsvorteil für unsere Region. Der zweite Punkt, Berlin ist ein Magnet für die ganze Welt und auch für eine solche Investition. Und der dritte Punkt ist, dass wir Brandenburger Platz haben und wir haben den Rohstoff der Zukunft, erneuerbare Energien.
Für Dietmar Woidke hätte dieser Erfolg nicht günstiger kommen können. Seine Wiederwahl als Regierungschef steht Ende November an. Die SPD hatte die Landtagswahl am 1. September unter großen Verlusten nur knapp vor der AfD gewonnen. Der Koalitionsvertrag mit CDU und Grünen spricht davon, das Land zur Vorzeigeregion für E-Mobilität und erneuerbare Energien zu machen, für Forschung und Wissenschaft. Während gleichzeitig in der Lausitz der endgültige Ausstieg aus der ebenso traditionsreichen wie klimaschädlichen Braunkohleindustrie ansteht. Nun kann die neue Landesregierung mit dieser symbolträchtigen Ansiedlung von Tesla punkten. Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk auch für die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg. Sie sehen in der Ankündigung einen Quantensprung für die Metropolregion. Beide Landesregierungen müssten nun die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Investition von Tesla zügig umgesetzt werden könne, so die Unternehmer. Denn dieser weitere Schub stellt den ohnehin boomenden Speckgürtel rund um Berlin auch vor neue Herausforderungen. Schon heute sind die Mieten in der Hauptstadt explodiert. Bezahlbarer Wohnraum ist auch längst in den Gemeinden im Umland knapp. Die Pendlerzüge sind rappelvoll. Brandenburgs neue rot-schwarz-grüne Landesregierung wird sich sputen müssen, um wie im Wahlkampf angekündigt den ÖPNV zu verbessern und Wohnungen auch für die tausenden Tesla-Mitarbeiter zu schaffen. Die Firma hatte die neuen Jobmöglichkeiten in Deutschland gestern Abend schon auf ihrer Homepage ausgeschrieben. Die Gigafabrik soll voraussichtlich schon Ende 2021 in Betrieb gehen, auch wenn Experten bezweifeln, dass es so schnell gehen wird.
Tesla baut eine neue Fabrik in Brandenburg und ein Entwicklungszentrum in Berlin. Von politischer Seite gibt es viel Beifall. Weitere Reaktionen hat jetzt Jan Plate, der für uns an der Frankfurter Börse ist. Wie fallen denn die Reaktionen bei Ihnen aus?
Ja, also Tesla, das ist einfach das Thema hier im Handelssaal am Finanzplatz. Und zunächst habe ich da mal von der Frankfurt School of Finance mit Christoph Schallers gesprochen, den ich zunächst gefragt habe, ob das den Druck auf die deutschen Autobauer erhöhen wird.
Ich glaube schon. Vielleicht auch allein als Symbol, weil Deutschland will natürlich in Deutschland führend sein. Die deutschen Automobilbauer wollen einfach führend sein und da wollen sie sich nicht von Tesla was vorführen lassen.
Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Fabrik wirklich kommt? Das wurde jetzt in den Raum gestellt. Kommt es wirklich?
Also ich glaube nicht, dass Tesla und Elon Musk das ankündigen würde, wenn sie nicht ganz Konkretes umsetzen wollen. Insbesondere passt es ja auch. Es passt die Region mit den verschiedenen Universitäten und der Kompetenz. Es passt die Start-up-Mentalität, vor allem in Berlin. Und insoweit, da gehört so eine Fabrik auch hin.
Aber Tesla tut sich nicht leicht, muss immer wieder Geld beschaffen. Das sind riesige Investitionen. Tesla steht manchen zufolge auf der Kippe. Also steht auch diese Investition vielleicht doch auf der Kippe?
Also zunächst einmal sind die aktuellen Zahlen positiv, muss man klar sagen. Da hat sich etwas entwickelt. Und ich glaube, der Standort Europa ist auch wichtig, weil in Europa wird wahrscheinlich mehr E-Mobilität passieren als in Amerika, zumindest auf kürzere Sicht. Und gerade Deutschland hat gerade ein großes Förderprogramm verabschiedet. Ich glaube, eine solche Fabrik passt hierher.
Wie viel Risiko besteht dennoch, auch sage ich mal, für das Land Berlin oder für die Region um Berlin herum, dass aus Investitionen vielleicht doch Abschreibungen werden?
Naja, das Land und oder die Länder Berlin und Brandenburg müssen schauen, soweit sie tatsächlich Subventionen geben wollen, dass sie diese eben auch entsprechend an die Eröffnung der Fabrik koppeln, dass sie das auch absichern. Ich glaube, das dürfte kein Problem sein. Wobei ich gar nicht weiß, wie viele Subventionen Tesla eigentlich benötigt. Möglicherweise gar keine.
Wen sehen Sie als Verlierer dieses Schrittes von Tesla jetzt nach Deutschland, nach Europa?
Also ich sehe erstmal keinen Verlierer innerhalb von Deutschland. Die deutschen Automobilhersteller müssen aufwachen. Die sind auch schon aufgewacht. Das ist ein noch lauterer Wake-up-Call. Verlierer sind all diejenigen, die, glaube ich, noch nicht umgesteuert haben. Automobilhersteller in anderen Regionen, die einfach das Thema E-Mobilität noch nicht so auf den Fahnen haben.
Setzt das jetzt die deutschen Autobauer unter Druck, eben doch mehr in eigene Batterieproduktion zu investieren?
Ja, ich glaube, die deutschen Automobilhersteller werden unter Druck gesetzt, mehr in eigene Batterieproduktion, aber auch in die Produktion von Antriebssträngen zu investieren, und zwar auch insbesondere in Deutschland. Bisher stand ja oft auch im Raum, dass solche Produktionen in Deutschland gar nicht ökonomisch oder wirtschaftlich sinnvoll möglich sind. Tesla zeigt jetzt, dass es geht, und ich glaube, das ist auch eine spannende Nachricht für deutsche Gewerkschaften, aber auch natürlich die Automobilhersteller.
Soweit Christoph Schallers von der Frankfurt School of Finance. Dann gibt es interessante Aussagen von Autoexperte Tim Schuld von der Investmentbank Pareto, den ich schon nochmal gefragt habe, wie es mit dem nötigen Geld bei Tesla so aussieht.
Man weiß, dass es in der Vergangenheit sicherlich schon das eine oder andere Mal ein bisschen knapp gewesen ist. Bislang ist es der Gesellschaft aber immer gelungen, noch genügend Kapital zu besorgen. Aber es ist sicherlich schon ein Stress, den das Unternehmen auch in den nächsten Jahren weiter haben wird.
Ja, und außerdem wollte ich von Autoexperte Tim Schulter noch wissen, wird Tesla seine Pläne einhalten, also schon bald in Berlin-Brandenburg an den Start zu gehen?
Was er in der Vergangenheit gezeigt hat, ist, auch wenn er häufig seine Zeitpläne nicht eingehalten hat, zumindest seine ersten Zeitpläne nicht eingehalten hat, ist er aber nichtsdestotrotz in der Regel doch viel, viel schneller in vielen Sachen, als es die deutschen Unternehmen vielleicht sind.
Das also einige Stimmen hier vom Finanzplatz Frankfurt aus dem Handelssaal eben zum Thema Tesla und dem Plan im Großraum Berlin-Brandenburg kräftig zu investieren.
Dann schauen wir jetzt auf den Aktienhandel ganz konkret. Autowerte, sind die irgendwie in Bewegung heute?
Die sind heute in Bewegung, sind sogar kräftig in Bewegung, allerdings eher wegen US-Präsident Donald Trump. Es bestand ja die Hoffnung, dass US-Strafzölle vielleicht erstmal verschoben werden. Allerdings gab es da gestern Abend bei einem Abendessen doch eher eben Aussagen, die nicht zufriedengestellt haben, beziehungsweise hat da Anlegern so da eine erwartete Stellungnahme gefehlt, und so sind die Investoren Investoren erstmal wieder ein bisschen vorsichtiger. Die Aktien von BMW, Daimler oder Volkswagen, die verbilligen sich durchschnittlich jetzt doch um 1,5%.
Donald Trump sorgt auch beim Leitindex DAX für Bewegung mit seinen jüngsten Aussagen zum Handelskonflikt.
Ja, Trump meint, mal wieder mit der Europäischen Union sei es sehr, sehr schwierig. Das hat der US-Präsident eben gestern in einer Ansprache bei einem Essen vor Mitgliedern eines Wirtschaftsclubs in New York gesagt. Die Barrieren, die Sie, die Europäer, haben, sind schrecklich, schrecklich in vielerlei Hinsicht. Schlimmer als China. Soweit also Trump gestern Abend, was heute dann die Stimmung trübt. Der DAX mit einem Minus von 0,5% bei 13.195 Punkte. Und dazu kommen ja die anhaltenden Demonstrationen und Unruhen in Hongkong. Das hat dann heute auch schon die asiatischen Märkte etwas gebremst.
Und der börsennotierte Wohnungskonzern Deutsche Wohn will Aktien zurückkaufen und das stützt den Kurs.
Das stützt den Kurs und beschert einen Plus von doch fast 2%. Wenn Aktien zurückgekauft werden und eingezogen werden, dann lässt das Anleger auf mehr Gewinn je Aktie hoffen. Und von wegen Gewinn bei der Deutschen Wohnen, also trotz eines Gewinnsprungs im vergangenen Quartal, stoppt aber die Deutsche Wohnen wohl Bauprojekte in Berlin. Wegen des dort drohenden Mietendeckels hat die Immobiliengesellschaft Sanierungs- und Neubauinvestitionen in rund 1 Milliarde Euro auf den Prüfstand gestellt. Und die Deutsche Wohnen überlegt wohl auch, 5.000 Wohnungen in Berlin zu verkaufen.
Und gibt es noch Werte aus der zweiten Reihe, die auffallen?
Na, da ist der Spezialchemiekonzern Lanxess. Der bekommt die Schwäche der Autoindustrie zu spüren. Die Papiere mit einem Minus von fast 3%.
Dann schauen wir noch auf Euro-Anleihen und das Gold.
Der Euro steht bei einem $1,1014, denn die deutschen Staatsanleihen sind heute sehr gefragt. Dementsprechend die durchschnittliche Rendite wieder etwas tiefer im Minus bei minus 0,31%. Und der Goldpreis kann zulegen und steigt gegenüber gestern Mittag doch um fast $10. Der Goldpreis denotiert bei $1,466.
Jan Platte war das aus der Frankfurter Börse. Eine alleinstehende Frau lebt auf 120 Quadratmetern in einer Mietwohnung und eine vierköpfige Familie teilt sich 2 Zimmer auf 60 Quadratmetern. Die Frau würde gerne in eine kleinere Wohnung ziehen, allerdings kann sie sich eine höhere Miete nicht leisten und die Familie würde gerne etwas Größeres mieten, findet aber nichts. Abhilfe schaffen könnte ein Recht auf Wohnungstausch. Die Grünen wollen sich damit auf ihrem Bundesparteitag am Wochenende beschäftigen und so ein Recht fordern, doch was bringt das wirklich? Panayotis Gavrilis hat sich dazu umgehört.
Ein Recht auf Wohnungstausch, das wollen die Grünen. Das geht bisher auf freiwilliger Basis, vor allem innerhalb von Wohnungsgesellschaften. Dabei ist der Wohnungstausch nicht ganz unkompliziert. 4 Parteien müssen sich einigen. Beide interessierte Mieterinnen und die jeweiligen Vermieterinnen. Ulrich Ropatz, Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes, begrüßt den Vorstoß der Grünen.
Dass man den Mietern einen Anspruch darauf gibt, dass sie tauschen dürfen, dann würde ich die Zahl von 4 Parteien auf 2 Parteien reduzieren. Da kommt es eigentlich nur noch darauf an, ob die beiden Mieter wechselseitig Interesse an der anderen Wohnung finden. Und die Vermieter müssten dem Wohnungstausch zustimmen.
Dieser Rechtsanspruch soll zunächst einmal nur für Wohnungsgesellschaften gelten. Private Kleinvermieterinnen sind ausgenommen und damit der größere Teil des Wohnungsmarktes. Wer seine Wohnung vermietet, kann aber auch dann Nein sagen, also der Übertragung des Mietvertrags widersprechen, heißt es, wenn die neuen Mieterinnen nicht über das nötige Einkommen verfügen. Aus Mietersicht ist es wichtig, betont Ulrich Ropatz vom Mieterbund, wer tauscht, sollte danach keine höhere Miete zahlen müssen.
Der Hintergrund des Wohnungstauschs ist es ja, dass im Prinzip alleinstehende Mieter eine für sie letztlich viel zu große Wohnung bewohnen, sie aber keinen Anreiz haben, in eine kleinere Wohnung zu wechseln, weil die kleinere Wohnung möglicherweise teurer ist als die jetzt von ihnen gemietete teure Wohnung. Also es muss ganz klar auch mit dem Mini-Vorteil verbunden sein, dass der Wohnungstausch unterm Strich nicht zu einer Mieterhöhung führt.
In Nordrhein-Westfalen oder in Berlin bieten landeseigene Wohnungsunternehmen intern Tauschmöglichkeiten an. In der Hauptstadt gibt es seit vergangenem Jahr ein gemeinsames Internetportal der 6 landeseigenen Unternehmen. Theoretisch stehen somit insgesamt 310.000 Wohnungen zum Tausch zur Verfügung, und zwar zu den Mietkonditionen der Vormieterin. Die Bilanz nach einem Jahr ist allerdings durchwachsen. Etwa 30.000 Tauschanregungen gab es, aber nur 163 Mal haben beide Seiten einem Tausch zugestimmt. Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, kurz BBU, koordiniert das Tauschportal. Der Sprecher David Eberhardt erklärt, wie aus den 163 Tauschvorgängen am Ende nur wenig übrig bleiben, die dann auch tatsächlich umziehen.
Und von diesen 163 angemeldeten Tauschvorgängen sind bislang 114 abgewickelt, von denen 60 dann tatsächlich auch zum Tausch geführt haben. Also man sieht, technisch wird es sehr stark genutzt, aber dass dann tatsächlich in der Praxis alle Details stimmen, das liegt dann eben an den jeweiligen Tauschparteien, ist dann doch etwas schwierig.
Wohnung tauschen. Es klingt in der Theorie einfacher und vielversprechender, als es in der Praxis häufig der Fall ist. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft sieht im Wohnungstausch, wenn überhaupt, nur eine geringe Wirkung, um angespannte Wohnungsmärkte zu entlasten.
Gerade bei Älteren hat man häufig ja die Idee, dass es für sie günstiger wäre, in eine kleinere Wohnung zu ziehen, die dann vielleicht auch barrierearm ist. Tatsächlich nutzen aber zum Beispiel Senioren diese Instrumente, auch wenn es kostenneutral tatsächlich erfolgt, kaum, weil sie eben so verhaftet sind an die eigene Wohnung, wo sie teilweise ja schon auch 20 Jahre oder mehr drin wohnen. Das heißt, auch die Nachfrage nach diesem Instrument ist relativ gering, was es eben auch fraglich macht, ob es tatsächlich sinnvoll ist, hier in der Rechtsprechung auch einzugreifen.
Viele Menschen leben in zu großen Wohnungen, fügt Vogtländer hinzu. Er schlägt vor, diese Wohnungen zu verkleinern, aufzuteilen.
Mit aufteilen meine ich natürlich auch, wenn jetzt zum Beispiel eine Wohnung frei wird und man hat dann eine Fünfzimmerwohnung und dann sagt man als Vermieter, naja, jetzt mache ich zwei kleine draus, weil wir tatsächlich einen erheblichen Bedarf an kleinen Wohnungen haben. Also bei den Zwei- und Dreizimmerwohnungen gibt es die größte Lücke.
Auch Ulrich Ropertz vom Mieterbund sieht im Wohnungstausch kein Allheilmittel gegen teuren Wohnraum. Aber immerhin sei es eine von vielen kleinen Maßnahmen, die im Einzelfall helfen könne und deshalb auch stärker beworben werden müsse. Ein grundsätzliches Problem bleibt aber. Viele ältere Menschen wollen ihre Wohnung auch aus emotionalen Gründen nicht aufgeben. Zudem ist für viele ein Umzug im hohen Alter organisatorisch eine große Herausforderung.
Panayotis Gavrilis war das aus Berlin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will, dass Windräder mindestens 1000 Meter entfernt von Wohnhäusern stehen müssen. Und dafür wird er von der Windkraftindustrie, aber auch von Gewerkschaften kritisiert. Mehr in den Wirtschaftsmeldungen mit Sandra Pfister.
Ja, der Bund der deutschen Industrie, die Windbranche, der Verband kommunaler Unternehmen und der Deutsche Gewerkschaftsbund machen gemeinsam Front dagegen. Sie schreiben in einem Brief an Altmaier, diese Einschränkungen der Windenergie an Land würden die Realisierbarkeit sämtlicher energie- und klimapolitischer Ziele der Bundesregierung in Frage stellen. Mit dem Mindestabstand zu Wohnhäusern will die Regierung der sinkenden Akzeptanz von Windparks entgegenwirken. Insgesamt befindet sich die Windkraftbranche derzeit in Deutschland tatsächlich in einer Krise. Es werden Arbeitsplätze abgebaut. Gerade erst vor einer halben Stunde hat auch der Windanlagenbauer Enercon in Niedersachsen bestätigt, er werde 3000 Stellen abbauen. Die Regierungen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt wollten das noch verhindern. Deshalb gab es heute ein Krisentreffen. Aber der Enercon-Chef Hans-Dieter Kettwig war heute sehr klar in Hannover. Auch wenn die Bundesregierung jetzt noch etwas unternehme, könnte das den Jobabbau nicht verhindern. Ein Grund sei ja gerade, dass in Deutschland in letzter Zeit kaum noch Windkraftanlagen errichtet worden seien. Der niederländische Premierminister Mark Rutte hat heute angekündigt, dass seine Regierung die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen auf 100 Stundenkilometer reduzieren wolle. Das Ziel sei es, den Stickstoffausstoß zu reduzieren. Autofahrer dürfen nachts, also zwischen 19 und 6 Uhr, weiterhin 130 auf Autobahnen fahren. Die Geschwindigkeitsbeschränkung soll 2020 in Kraft treten. Die Industriebetriebe im Euroraum haben ihre Produktion im September überraschend leicht erhöht. Sie stellten 0,1% mehr her als im Vormonat und verzeichneten damit das zweite Plus in Folge, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Ökonomen hingegen hatten mit einem Rückgang von 0,3% gerechnet. Wir haben gerade schon einiges zur Autoindustrie gehört. An der Börse davon sind auch Automobilzulieferer betroffen. Schaeffler hat künftig einen US-Finanzinvestor mit an Bord. Die Investmentfirma BDT Capital Partners aus Chicago teilte dem Auto- und Industriezulieferer mit, rund ein Viertel der ausstehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG erworben zu haben. Die US-Handelsbank investiert vor allem in Familienunternehmen.
Sandra Pfister war das mit Wirtschaftsnachrichten. Bahntickets im Fernverkehr sollen günstiger werden. Dafür wird die Mehrwertsteuer gesenkt auf den reduzierten Satz von 7%. Die Bahn will das 1:1 an die Kundschaft weiter erreichen und das besorgt die Fernbusbranche. Sie werde Strecken streichen müssen, warnte Flixbus vor kurzem und kündigte nun an, gegen die Mehrwertsteuersenkung klagen zu wollen. Tobias Beetz informiert.
Im Klimaschutzgesetz der Bundesregierung ist vorgesehen, dass die Mehrwertsteuer auf Bahntickets von 19% auf 7% abgesenkt werden soll. Das gilt aber nicht für Konkurrenten wie Fernbusunternehmen. Flixbus will deshalb vor dem Europäischen Gerichtshof klagen und Beschwerde bei der EU-Kommission einlegen, sobald das Gesetz in Kraft ist. Das Unternehmen beruft sich auf ein Rechtsgutachten, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Darin wird eine Ungleichbehandlung von Bahn und Fernbus kritisiert. Gegen den Grundsatz der steuerlichen Neutralität würde verstoßen. Das sei europarechtlich nicht zu rechtfertigen. Das ginge auch gegen eine nachhaltige Mobilitätswende, warnt Flixbus. Nach Zahlen des Umweltbundesamtes hätten Fernbusse sogar eine bessere Klimabilanz als Züge, betont das Münchner Unternehmen. Sollte die Mehrwertsteuerabsenkung nur für Tickets der Bahn gelten, droht Flixbus damit, fast ein Drittel seiner Bahnhalte streichen zu müssen. Zuvor hatte die bayerische Staatsregierung versucht, die Mehrwertsteuerabsenkung auch für Fernbusse politisch durchzusetzen. Ein Antrag im Bundesrat hatte jedoch keine Mehrheit gefunden. Bayerns Finanzminister Füracker von der CSU bedauerte die Ablehnung am vergangenen Freitag. Um möglichst viele Menschen weg vom eigenen Auto zu bekommen, wäre eine Steuersenkung auch für Fernbusse nur konsequent gewesen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht Handlungsbedarf bei den Unternehmenssteuern. Das sagte sie gestern beim Arbeitgebertag in Berlin und sie verwies auf Steuersenkungen in den USA und in Frankreich. Zu unverbindlich seien ihre Äußerungen, das ist der Tenor in der Wirtschaftspresseschau.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wertet dies als freundlich vorgetragenes Ablenkungsmanöver. Amerikaner, Franzosen, Briten entlasten ihre Unternehmen, die Deutschen bauen das soziale Netz aus. Solange die Wirtschaft brummt, alle Gewinne machen und die Steuern sprudeln, mag das angehen. Doch nun stehen die Unternehmen vor gewaltigen Aufgaben. Man denke nur an die Digitalisierung. Gleichzeitig bleibt bei ihnen weniger nach Steuern hängen als bei der Konkurrenz im Ausland. Das kann nicht gut gehen. Es braucht mehr als unverbindliche Freundlichkeiten der Kanzlerin. Der Münchner Merkur sieht den Endpunkt einer tiefen Entfremdung zwischen Wirtschaft und Politik unter Merkels Kanzlerschaft. Die SPD, die sich gerade als antikapitalistische Kraft neu erfindet, fährt lieber Sozialneidkampagnen, als den Betrieben im Abschwung zu helfen. Und CDU und CSU halten still, um für ihren Machterhalt die wankende SPD bei Laune zu halten. Das wird sich rächen, wenn der Abschwung den Arbeitsmarkt erreicht. Und sich herausstellt, dass die Rentenversprechen der Regierung ohne Wert sind, wenn die Wirtschaft nicht rund läuft. Kontrovers diskutiert wird der Plan von Finanzminister Scholz, Vereinen, die nur Männer aufnehmen, die Gemeinnützigkeit und damit verbundene Steuervorteile abzuerkennen. Die Frankfurter Rundschau stimmt ihm zu. Vereine, die ohne triftigen Grund das andere Geschlecht ausschließen, sind es nicht wert, von der Gemeinschaft gefördert zu werden. Jeder darf sich in einer pluralistischen Gesellschaft treffen, mit wem er will. Die Gemeinnützigkeit regelt jedoch, welche Werte der Staat unterstützt und welche nicht. Scholz will eingeschlechtliche Vereine nur weiter fördern, wenn sie Ungerechtigkeiten aktiv abbauen. Männerbünde, die alte Weltbilder zementieren, mögen so interessant sein wie Dinosaurier. Gemeinnützig sind sie zu Recht nicht. Die Frankenpost aus Hof hingegen fragt, welcher Teufel hat Olaf Scholz geritten bei der Idee, reinen Männervereinen generell die Steuervergünstigungen zu streichen? Scholz betreibt im Gender-Zeitalter billige Beifallhascherei. Er will seine Chance im Rennen um den SPD-Vorsitz verbessern. Der Mann wirkt überseriös und so hat er sich wohl überlegt, was helfen könnte, eher sexy rüberzukommen.
Das war die Wirtschaftspresseschau und gleich geht es hier um den Grenzverkehr, denn Österreich will Autobahnabschnitte von der Maut befreien. Das ist ein Thema in Deutschland heute, dann mit meiner Kollegin Josephine Schulz. Das war Wirtschaft am Mittag. Mein Name ist Sena Fröndrich und ich verabschiede mich an dieser Stelle.